Die volle Wahrheit von Terry Pratchett, gelesen von Dirk Bach. Das Gerücht breitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt aus. Die Zwerge können Blei in Gold verwandeln. Es summte durch die übel riechende Luft des Alchemistenviertels, wo man dies seit Jahrhunderten zu bewerkstelligen versuchte. Es ließ die Zauberer der unsichtbaren Universität spekulieren. Es brannte sich in die vernarbten, manchmal ganz fehlenden Ohren der Diebesgilde. Es erreichte die kalten, aber sehr aufmerksamen Ohren des Patriziers, der seufzte und eine Notiz schrieb. Die Zwerge können Blei in Gold verwandeln. Schließlich gelangte es auch an die spitzen Ohren der Zwerge. Können wir das wirklich?
Will verdammt sein, wenn ich das wüsste. Ich kann's nicht.
Kannst du's?
Nein.
Und das Gerücht erreichte die Ohren von William de Ward. In gewisser Weise blieb es dort, denn er schrieb es pflichtbewusst nieder. Das war seine Aufgabe. Lady Margolotta von Überwald schickte ihm dafür 5 Ankh-Morpork-Dollar pro Monat. Ebenso die Herzoginwitwe von Quirm und König Verenz von Lanka. Der Serif von Alkali bezahlte ihn 2-mal im Jahr mit einer halben Wagenladung Feigen. William glaubte, dass er auf eine gute Sache gestoßen war. Er brauchte nur einen Brief zu schreiben, ganz sorgfältig, und ihn dann auf ein Stück Buchsbaumholz zu übertragen. Anschließend würde er Herrn Kratzgut 20 Dollar dafür bezahlen, all das Holz zu entfernen, das nicht für die Buchstaben gebraucht wurde, und dann 5 Drucke auf Papier anzufertigen. Selbst nach Abzug der Kosten blieben fast 30 Dollar für kaum mehr als einen Tag Arbeit im Monat übrig. Ein junger Mann ohne große Verantwortung konnte mit 30 oder 40 Dollar im Monat ein bescheidenes Leben in Ankh-Morpork führen. Die Feigen verkaufte William de Ward stets. Zwar war es möglich, allein von Feigen zu leben, aber man wünschte sich doch bald nicht darauf angewiesen zu sein. An diesem besonderen Abend griff William in seinem Büro nach einem weiteren Blatt Papier, spitzte einen neuen Federkiel, blickte einige Sekunden lang an die Wand und schrieb dies. Und schließlich noch ein amüsanter Hinweis. Es heißt, die Zwerge könnten Blei in Gold verwandeln. Doch kennt niemand den Ursprung dieses Gerüchts, und Zwergen, die ihren rechtmäßigen Angelegenheiten nachgehen, ruft man Bemerkungen zu wie »Holla Knirps, zeig uns mal, wie du etwas in Gold verwandelst!« Allerdings lassen sich nur Neuankömmlinge dazu hinreißen, denn in dieser Stadt wissen alle, was passiert, wenn man einen Zwerg Knirps nennt. Dein ergebener Diener, William de Ward. Er zündete eine weitere Kerze an und legte den Brief mit der Vorderseite nach unten auf das Holz. Durch rasches Reiben mit der Rückseite eines Löffels übertrug er die Tinte. Noch an diesem Abend wollte er das Buchsbaumholz zu Herrn Kratzgut bringen und die Drucke morgen abholen und bis zur Mitte der Woche alle Briefe abgeschickt haben. William streifte den Mantel über, wickelte das Holzstück vorsichtig in Wachspapier und trat in die kalte Nacht hinaus. Um diese späte Zeit waren die Straßen leer. Nur ein einsamer, überladener Karren wurde von den Zwergen geschoben. Eis formte sich am Wagen und an ihren Bärten. Jetzt fehlte nur noch eine zugefrorene Pfütze. Der gute alte Zufall. Auf ihn kann man sich verlassen. William klappte den Kragen hoch. Alles deutete darauf hin, dass ein ziemlich scheußlicher Winter bevorstand. Bei der Uhrmachergilde bemerkte er in einem Lichtschimmer eine kleine Gestalt mit hochgezogenen Schultern. »Heißes Würstchen?« erklang eine hoffnungslose Stimme. »Mit Brötchen?« William trat näher. »Treibe mich selbst in den Ruinschnapper, Ankh-Morporks unternehmungslustigster und erfolglosester Geschäftsmann«, blickte über seinen Bauchladen hinweg. Schneeflocken fielen zischend in gerinnendes Öl. »Spät auf den Beinen, Herr Schnapper. Ach, die Zeiten sind schlecht im Würstchengeschäft. Du läufst Gefahr, vom Fleisch zu fallen, wie?« William sah auf den Bauchladen hinab. »Wenn Schnapper heiße Würstchen verkaufte, so war das ein sicheres Zeichen dafür, dass eins seiner ehrgeizigeren Unternehmen zu einem Fiasko geführt hatte.« »Wenn ich doch nur eine richtige Bildung hätte, so wie du«, sagte Schnapper niedergeschlagen, »eine angenehme Arbeit daheim, ohne schwere Dinge heben zu müssen. Mit dem Feng Shui hätte ich erfolgreich sein können. Die Schnapper-Windspiele, die Schnapper-Spiegel und so weiter, alle Dinge für maximale Harmonie positioniert. Ich habe mich mit dem Stuhl an einer anderen Stelle wirklich besser gefühlt.« Dieser Rat hatte William 2 Dollar gekostet, zusammen mit der Anweisung, den Deckel auf dem Abort zu lassen, damit der Drache der Traurigkeit ihm nicht in den Hintern flog. »Du warst mein erster Kunde, und dafür danke ich dir.
Es hätte keine Probleme geben dürfen, und dann, paff, schon wieder fällt ein übles Karma auf mich herab. Der Fall von Schnappers zweitem Kunden war für die Nachrichtenbriefe sehr nützlich gewesen. Das war eine Woche, bevor er noch mehr davon wieder gehen konnte, stimmt's? Ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich einen Drachen der Traurigkeit gibt. Vielleicht gab es auch gar keinen, bis du ihn überzeugt hast, dass einer existiert. William unterbrach sich. Hat da gerade jemand geschrien? Schnapper spitzte die Ohren. Eine Art Rumpeln? Fragte er. Ja. Sie starrten in die träge, wogenden Nebelschwaden des breiten Weges, die sich plötzlich in einen großen, von einer Plane bedeckten Karren verwandelten, der sich unaufhaltsam näherte. Bevor etwas herangeflogen kam und ihn zwischen den Augen traf, hörte William noch, wie jemand rief: »Haltet die Presse fest!« Das Gerücht, Williams Federkiel hatte es so ans Papier geheftet wie ein Schmetterling an Kork, kam einigen Leuten nicht zu Ohren, weil sie mit anderen, dunkleren Dingen beschäftigt waren. Das Ruderboot glitt durch das zischende Wasser des Ankh. Dahinter schlossen sich die Fluten langsam wieder. Zwei Männer hielten Ruder in den Händen, ein dritter saß am spitzen Ende des Bootes. Gelegentlich sagte er Dinge wie: »Mir juckt die Nase.« »Du wirst dich gedulden müssen, bis wir unser Ziel erreicht haben«, erwiderte einer der beiden Ruderer, während der zweite Ruderer fragte: »Soll ich ihm noch einmal mit dem Ruder auf den Kopf schlagen, Herr Nadel?« »Gute Idee, Herr Tulpe.« Es pochte dumpf in der Dunkelheit. »Au! Mach kein Theater mehr, Freund, sonst verliert Herr Tulpe die Geduld.« Das Boot wurde langsamer und blieb neben einem kleinen, nur selten benutzten Landesteg im Wasser stecken. Die hochgewachsene Gestalt, die zuvor Herrn Nadels Aufmerksamkeit beansprucht hatte, wurde an Land gehoben und dann durch eine Gasse gezerrt. Kurze Zeit später rollte eine Kutsche durch die Nacht davon. William öffnete die Augen. »Ich bin blind«, dachte er. Dann strich er die Decke beiseite. Eine halbe Sekunde später schlug der Schmerz zu, stechend und beharrlich direkt über den Augen. William setzte sich auf. Er befand sich in einem Raum mit niedriger Decke. Dumpfes Donnern ließ das Gebäude erzittern. Staub rieselte von der Decke herab. William stand auf, presste die Hand an den Kopf und wankte zur Tür. Dahinter erstreckte sich ein größerer Raum, besser gesagt eine Werkstatt voller Zwerge, die an zwei langen Tischen arbeiteten. Auf der gegenüberliegenden Seite standen einige an einem Apparat, der nach einem komplexen Webstuhl aussah. Es donnerte erneut und im Raum herrschte vorsichtige Stille. Mehr als 10 Zwerge richteten intensive Blicke auf William. Niemand kann intensiver blicken als ein Zwerg. Vielleicht, weil es nur wenig Gesicht zwischen dem Eisenhelm und dem Bart gibt. Bei einem Zwerg ist der Gesichtsausdruck konzentrierter. »Setz die Arbeit fort, Jungs«, sagte einer der Zwerge vor der großen Maschine, trat näher und richtete einen strengen Blick auf Williams Unterleib. »Ist alles in Ordnung?« »Was ist passiert? Ich erinnere mich, dass ich einen Karren gesehen habe und dann traf mich etwas. Das Ding ist fortgerollt und die Ladung geriet ins Rutschen. Tut mir leid.« »Was ist mit Herrn Schnapper?« »Der dürre Mann mit den Würstchen?« »Ja.« »Wurde er verletzt?« »Ich glaube nicht. Er hat dem jungen Donneraxt ein heißes Würstchen verkauft.« »Und ist mit Herrn Donneraxt alles in Ordnung?« »Wahrscheinlich. Eben gerade rief er unter der Tür durch, dass er sich viel besser fühlt, aber noch einige Zeit auf dem Abort bleiben möchte.« Der Zwerg griff unter den Tisch und reichte William ein rechteckiges, in fleckiges Wachspapier gehülltes Objekt. »Das gehört dir, glaube ich.« William wickelte das Stück Buchsbaumholz aus und seufzte. Ein Wagenrad war darüber hinweggerollt und hatte es zersplittert. »Entschuldige, was hat es mit diesem Gegenstand auf sich?« »Vorbereitung für einen Holzschnitt«, William fragte sich, wie er dieses Konzept einem Zwerg erklären sollte, der sich erst seit kurzer Zeit in der Stadt aufhielt. Gravuren und so. Eine fast magische Methode, um viele Kopien eines Schriftstücks herzustellen. Ich fürchte, jetzt muss ich eine neue Vorlage anfertigen.« Der Zwerg bedachte ihn mit einem seltsamen Blick. »Hast du noch das Original?« »Oh ja.« William griff in die Innentasche seiner Jacke und holte es hervor. Der Zwerg überflog den Brief und schlug dem nächsten Zwerg auf den Helm. Es machte laut »Boing«. 10-Punkt-Durchschuss 3. Der andere Zwerg nickte. Seine rechte Hand huschte über ein Gestell mit kleinen Schachteln und wählte Dinge aus. »Komm mit, dies dürfte einen Literaten wie dich interessieren.« William folgte dem obersten Zwerg zu der Maschine, die immer wieder dumpf donnerte.